Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Norden Afghanistans ist ein Bundeswehrsoldat getötet worden. Ein zweiter wurde schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Die beiden gehörten zur Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte und hatten die afghanische Armee bei einer Operation unterstützt. Als sie gestern nach einem Bombardement die Schäden untersuchen wollten, gerieten sie unter Beschuss. Es ist der erste Tod eines Bundeswehrsoldaten im Afghanistan-Einsatz seit fast 2 Jahren.
Tiefe Betroffenheit über den Tod des deutschen Soldaten beim nationalen Sicherheitsbeauftragten Afghanistans, Rangin Spanter. Der 60-jährige Deutsch-Afghane sieht aber keine Veränderung der Sicherheitslage.
Meine Solidarität und Beileid gilt für die Familie der gefallenen, verletzten Soldaten. Aber aus afghanischer Sicht, es handelt sich nicht um eine extreme Zunahme. In allen letzten Jahren, wir sind in gleichem Niveau geblieben.
Von einem bitteren und blutigen Tag in Afghanistan spricht der Bundesverteidigungsminister, weil neben dem Deutschen auch 7 US-Soldaten getötet wurden. An der Strategie der Bundeswehr ändere das aber nichts.
Der Weg bleibt richtig. Auch die Ziele für die Zeit ab 2015 bleiben richtig. Wir lassen das afghanische Volk nicht im Stich.
Laut Bundeswehr war es ein Routineeinsatz. Auf Wunsch des örtlichen Polizeichefs begleiteten deutsche KSK-Elitesoldaten in der Unruhe-Provinz Baklan afghanische Spezialkräfte bei einem Einsatz gegen Aufständische. An einem Flussübergang wurden sie von Taliban-Kämpfern beschossen. Erstmals starb dabei ein deutscher KSK-Elitesoldat. Ein weiterer wurde verwundet und ist außer Lebensgefahr.
Solche Vorfälle zeigen, dass es um die Sicherheit in Afghanistan eben doch nicht so gut bestellt ist. Und dass solche Anschläge zwar schnell beendet werden können, aber nicht ganz verhindert werden können.
Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban verstärkte Angriffe angekündigt. Immer mehr Tote bei der NATO und vor allem auch bei den afghanischen Sicherheitskräften. Immer mehr zivile Opfer. Und das nur 20 Monate vor Ende des NATO-Kampfeinsatzes. Die Entwicklung lässt wenig Raum für Hoffnung auf ein friedliches und stabiles Afghanistan.
Israel hat offenbar erneut Ziele in Syrien angegriffen. Heute früh erschütterten mehrere Explosionen die Hauptstadt Damaskus. Nach Angaben aus israelischen Regierungskreisen wurde dort ein Lager mit Raketen zerstört, die aus dem Iran stammen und an die radikal-islamische Hisbollah im Libanon geliefert werden sollten. Einen ähnlichen Angriff hatte es schon in der Nacht zum Freitag gegeben. Syrien und die Arabische Liga protestierten beim UN-Sicherheitsrat.
Der Angriff erfolgte in der Nacht und die Detonationen waren so gewaltig, dass man in vielen Wohnvierteln von Damaskus die Erschütterungen spürte. Israel soll Raketen vom Typ Fatah 110 zerstört haben. Angeblich stammen sie aus dem Iran und sollen für die Hisbollah-Miliz im Libanon bestimmt gewesen sein. Diese Rakete kann weit über Tel Aviv hinausfliegen. Sie kann das Zentrum Israels sehr präzise treffen mit jeweils einer halben Tonne Sprengstoff. In einem Interview mit dem US-Sender CNN erklärte der stellvertretende syrische Außenminister, das ist eine Kriegserklärung. Syrien legte auch Protest bei der UN ein. Doch obwohl Israel heute Morgen im Norden des Landes Raketenabwehrsysteme aufstellte, rechnet man in Jerusalem nicht mit einer militärischen Reaktion. Es ist nicht im Interesse des Assad-Regimes, eine neue Front mit Israel zu eröffnen. Es könnte Assad seine Macht kosten. Bleibt die Frage, warum die schiitische Hisbollah im Libanon gerade jetzt so viele Raketen aus dem Iran bekommen soll.
In Israel sieht man dafür 2 Gründe. Erstens, der Iran belohnt die Hisbollah, weil sie an der Seite Assads für das Überleben des iranfreundlichen Regimes kämpft. Und zweitens, die Hisbollah soll in der Lage sein, Israel flächendeckend zu bombardieren, falls Israel seine Drohung wahrmacht und im Sommer den Iran wegen seines Atomprogramms angreift.
In Malaysia hat das langjährige Regierungsbündnis Nationale Front die Parlamentswahl doch für sich entscheiden können. Das teilte die Wahlkommission noch vor Auszählung aller Stimmen mit. Umfragen vor der Wahl hatten erstmals seit der Unabhängigkeit des südostasiatischen Landes vor 56 Jahren auf einen Machtwechsel hingedeutet. Die Opposition hatte Ministerpräsident Razak im Wahlkampf unter anderem Korruption und einen autoritären Regierungsstil vorgehalten. Die FDP setzt auf ein Kontrastprogramm zu SPD und Grünen im Bundestagswahlkampf und gleichzeitig auf ein sozialeres Profil. Der Parteitag in Nürnberg beschloss heute das Programm bei nur einer Gegenstimme. Darin machen sich die Freien Demokraten stark für den Abbau von Schulden und erteilen Steuererhöhungen eine Absage. Auch stimmten die Delegierten einer vorsichtigen Öffnung für Lohnuntergrenzen in einzelnen Branchen und Regionen zu.
Laut, hochemotional, einpeitschend, so lieben die Liberalen ihren Wahlkämpfer Nummer 1 Rainer Brüderle. Seine Rede auf dem Parteitag, ein Dauerfeuer auf die politischen Gegner von Rot-Grün.
Die nehmen es euch weg, die nennen sich Arbeitnehmerparteien, das sind sie nicht, das sind Abkassierparteien.
Die Pläne der Sozialdemokraten und der Grünen, die Steuern auch für die Mittelschicht zu erhöhen, seien nichts anderes als ökosozialistische Hirnspinnereien, so Brüderle. Gestern nannte FDP-Chef Rösler den grünen Spitzenkandidaten Jürgen Trittin einen Räuber-Hotzenplotz. Brüderle will heute offenbar noch eins oben draufsetzen.
Trittin will der Mittelschicht, dem Mittelstand, an die Gurgel, sie aussaugen. Für mich ist er Graf Dracula für die deutsche Mitte.
Nach Brüderles Rede verteidigt Parteichef Rösler noch einmal die gestrige Abstimmung für eine Findung von Lohnuntergrenzen. Das wirtschaftspolitische Profil sei dadurch nicht verwässert worden.
Wir haben hier deutlich gemacht, das ist Kern oder Kennzeichen der sozialen Marktwirtschaft, dass man eben Regeln hat, dass der Markt geordnet wird.
Auf Lohnuntergrenzen hätten zwar einige in der FDP gerne verzichtet, doch im Wahlkampf wollen die Liberalen weitere parteiinterne Debatten vermeiden.
Gelb gegen Grün, Gelb gegen Rot. Brüderle und Rösler haben die FDP auf einen klaren Lagerwahlkampf eingeschworen. Von einer Ampelkoalition redet bei den Liberalen keiner mehr. Rot-Grün, so versucht die FDP dem Wähler zu vermitteln, stünden nur noch für eine ungezügelte Steuererhöhungsorgie.
Einen Tag vor dem Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU haben sich die Nebenkläger an die Öffentlichkeit gewandt. Anwälte von Opferfamilien forderten, in dem Verfahren müssten auch Hintergründe sowie Ermittlungspannen umfassend aufgeklärt werden. Es könne nicht nur darum gehen, in möglichst kurzer Prozessdauer maximale Strafen zu erreichen. Von morgen an stehen in München die mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe sowie 4 mutmaßliche Helfer vor Gericht.
Ein Blaulichteinsatz am Mittag direkt vor dem Münchner Strafjustizzentrum. Niemand weiß, ob der mit dem morgen beginnenden NSU-Prozess zu tun hat. Fest steht, das Medieninteresse daran ist gewaltig. Entsprechend groß der Andrang bei der Pressekonferenz von 4 Nebenklageanwälten. Die forderten heute maximale Aufklärung. Insbesondere wollen sie wissen, welche Rolle V-Leute beim NSU gespielt haben.
Das ist Thema und wir werden es zum Thema machen. Man kann uns zulässige Fragen nicht verbieten und wir werden sie stellen.
Und man werde auf Antworten bestehen. Bislang habe es in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen allenfalls Andeutungen in nicht öffentlicher Sitzung gegeben.
Wir werden da mit allen prozessualen Mitteln, die uns auch zur Verfügung stehen, dafür sorgen, dass diese Zeugen hier Aussagen machen.
Das Oberlandesgericht hat für die Anliegen der Nebenkläger durchaus Verständnis, warnt aber vor überzogenen Erwartungen.
Das ist bereits jetzt ein sehr, sehr umfangreicher Prozess mit umfangreichem Verfahrensstoff, dass darüber hinaus noch weitere Taten aufgeklärt werden können, kann man nicht ernsthaft erwarten.
Die Auffassungen liegen also weit auseinander.
Die Nebenklage will aus dem NSU-Prozess quasi einen Untersuchungsausschuss machen, der alle Ermittlungspannen und die Rolle des Verfassungsschutzes vollständig aufklärt. Der Kern eines Strafprozesses ist es dagegen, die persönliche Schuld der Angeklagten zu bewerten. Das Münchner Oberlandesgericht steht daher vor einer schwierigen Gratwanderung. Nur wenn es ihm gelingt, den Interessen aller Prozessbeteiligten gerecht zu werden, wird am Ende sein Urteil auch für Rechtsfrieden sorgen.
Auf tagesschau.de finden Sie ein umfangreiches Dossier zum Prozess gegen die Terrorgruppe NSU, darunter auch Fragen und Antworten zur Rolle der Nebenklage. In Budapest sind mehr als 600 Delegierte des Jüdischen Weltkongresses zu ihrem dreitägigen Plenum zusammengekommen. Damit will die Organisation ein Zeichen setzen gegen den wachsenden Antisemitismus in Ungarn. Zur Eröffnung sprechen am Abend der rechtskonservative ungarische Regierungschef Orbán und der israelische Energieminister Shalom. Erst gestern hatten in Budapest mehrere hundert Anhänger der rechtsextremen Partei Jobbik gegen das Plenum demonstriert.
In der Gedenkstätte Dachau ist heute an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 68 Jahren erinnert worden. In dem Lager hatten die Nationalsozialisten mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert, unter ihnen viele politische Gegner. Mehr als 41.000 Gefangene starben, bevor amerikanische Truppen das Lager am 29. April 1945 befreiten.
Mit einem Appell für ein friedliches Miteinander von Religionen und Kulturen ist in Hamburg der evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. 130.000 Menschen feierten den großen Abschlussgottesdienst unter freiem Himmel. Unter dem Motto »So viel du brauchst« war die Hansestadt seit Mittwoch Gastgeberin für hunderte Veranstaltungen, in deren Zentrum Themen wie Gerechtigkeit, Verantwortung und Bewahrung der Schöpfung standen.
Von Religionsmüdigkeit keine Spur. Hamburgs größter Park war gerade groß genug für den Abschluss des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Mit 2500 Veranstaltungen, viel Prominenz und einem biblischen Motto, dessen Aktualität selbst die Veranstalter überrascht hat.
Gerade diese Losung, so viel du brauchst, das hatten wir nicht geplant, so in die Zeit gepasst. Auf dem Hintergrund der Debatte um Steuergerechtigkeit, warum nehmen sich einige zu viel und was ist eigentlich die Ursache für Gier?
Der Abbau von Barrieren war das zweite große Thema, auch dieses sehr diesseitig und praktisch gemeint. Die Kirche will eben nicht im Dorf bleiben, sondern weiterhin der Politik Beine machen. Kirchentage waren häufig ihrer Zeit voraus, ob Atomausstieg oder Ende der Wehrpflicht. Das war hier schon Konsens, bevor es zum Teil Jahrzehnte später in der Mitte der Gesellschaft ankam. Das Motto von Hamburg, so viel du brauchst, könnte auch eine Wende einleiten zu mehr Gemeinsinn und weniger Gier. Der Kirchentag zieht jetzt weiter. In 2 Jahren wird er in Stuttgart seine Zelte aufschlagen. Kanzlerin Angela Merkel lobte ihn in Hamburg als positiven Ausnahmezustand.
In der Fußball-Bundesliga darf der SC Freiburg weiter auf die Teilnahme an der Europa League hoffen. Die Breisgauer besiegten den FC Augsburg mit 2:0.
Der FC Augsburg ganz in Weiß in der Anfangsphase das bessere Team. Der Tabellen-16. aggressiver in den Zweikämpfen und mit Chancen. Mölders scheitert an Baumann. Nach 30 Minuten aber kippt das Spiel. Freiburg jetzt präsenter und effektiv. Schmieds Schuss lässt Manninger nach vorne abprallen. Macchiadi 1:0 Freiburg, 30. Minute. Macchiadis drittes Saisontor. Ein rassiges und schnelles Bundesligaspiel. Wilde Kerle außer Augsburg dürfen in dieser Situation zur Halbzeit schon mal bittere Tränen vergießen. Die zweite Halbzeit wird dominiert vom SC Freiburg. Kruse mit herrlichem Zuspiel auf Schmied. Jonathan Schmied macht in der 61. Minute den Treffer zum 2:0 Endstand. Der SC Freiburg jetzt mit besten Chancen, sich für die Europa League zu qualifizieren. Der FC Augsburg muss weiter um den Klassenerhalt zittern.
Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg 1:1. Westermann hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Hasse beglich für die Niedersachsen aus. Die Tabelle: München, Dortmund und Leverkusen nehmen nächste Saison direkt an der Champions League teil. Schalke auf dem Qualifikationsplatz, Frankfurt und Freiburg mit den besten Chancen auf die Europa League. Mainz führt die zweite Hälfte an. Augsburg bleibt auf dem Relegationsplatz, Hoffenheim Vorletzter. Greuther Fürth ist bereits abgestiegen. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Helsinki hat die deutsche Mannschaft im zweiten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Pat Cortina unterlag Russland mit 1:4.
Der brasilianische Rennfahrer Augusto Farfus siegte beim Saisonauftakt der DTM in Hockenheim. In seinem BMW gewann Farfus ein spannendes Tourenwagenrennen vor seinem Markenkollegen Dirk Werner und Mercedes-Fahrer Christian Vitores. Der trainingsschnellste Audi-Pilot Timo Scheider führte zwar zu Beginn, beendete das Rennen aber nur auf Rang 6, war damit bester Fahrer der Marke aus Ingolstadt. Pech hatte der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock. In seinem ersten DTM-Rennen verlor er nach einem missratenen Boxenstopp ein Rad und schied aus. Zwischenzeitlich lag Glock sogar auf Rang 2.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. Mai.
Dem Norden Deutschlands bringt hoher Luftdruck weiterhin Sonnenschein. Ein Tief über Italien sorgt von Süden her für unbeständiges Wetter. In der zweiten Wochenhälfte beschert uns die Kaltfront eines Atlantiktiefs dann eine kräftige Abkühlung. Heute Nacht ist es vielerorts klar, im Süden ziehen allerdings dichtere Wolken auf, die besonders in Alpennähe etwas Regen bringen können. Im Norden scheint morgen meist die Sonne, Richtung Süden wird es immer wolkiger und vor allem am Nachmittag entwickeln sich gebietsweise Schauer und einzelne, zum Teil kräftige Gewitter. Der östliche Wind wird morgen schwach bis mäßig, in Schauer- und Gewitternähe starke bis stürmische Böen. In der Nacht 4 bis 9, am Main 10, an der unteren Donau bis 11 Grad. Morgen Temperaturen von 13 Grad an der Ostsee bis 25 Grad am Niederrhein. Auch am Dienstag im Norden meist sonnig, sonst unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Mittwoch auch im Norden wechselhafter und am Donnerstag gibt's im ganzen Land Regenwolken. Im Osten sind auch einzelne Gewitter unterwegs.
Wir sind wieder für Sie da um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Die Tagesthemen heute: Abzug ohne Frieden, deutscher Soldat in Afghanistan getötet und ausführliche Berichte über die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.